Denn es gibt keine Plätze auf dem Friedhof und es gibt keine Möglichkeit, sie in der Leichenhalle aufzubewahren, denn die Leichenhalle funktioniert nicht, weil es keinen Strom gibt. Die Kühlschränke funktionieren nicht. Über was für ein Friedensprojekt von Orbán kann man in einer solchen Situation reden, wenn man kein Geld von seiner Karte abheben kann, wenn man keinen Trolleybus in Kiew nehmen kann, wenn man keine andere Person anrufen kann, weil es keinen Strom gibt, wenn man nicht weiß, ob man einen Job haben wird.
Hier ist der Wohlstandsneurotiker, der Podcast der Neulandrebellen. Mein Name ist Tom J. Wellbock und heute spreche ich mit dem westukrainischen Journalisten und Philologen Wasili Murawitschki, dem durch seine journalistische Tätigkeit Hochverrat und Gefährdung der territorialen Integrität der Ukraine zur Last gelegt wird. Herzlich willkommen und hier auch gleich die erste Frage. Wir können heute ein ziemlich widersprüchliches Bild der Geschehnisse in der Ukraine beobachten. Auf der einen Seite sehen wir natürlich die Folgen der Militäraktion, zum Beispiel ein zerstörtes Krankenhaus in Kiew. Auf der anderen Seite können wir auch Aufnahmen sehen von Einrichtungen, in denen Menschen vor Freude tanzen. Wie ist das Bild in der Ukraine? Wie ist die Lage auch im sozialen Bereich? Wie sind die Menschen drauf? Funktionieren die Geschäfte, Fabriken, Unternehmen? Wie ist das Leben der Ukrainer?
Sie fragen nach dem sozialen Bereich. Aber der soziale Bereich in der Ukraine hat natürlich in vielerlei Hinsicht gelitten. Er hat leider in vielerlei Hinsicht gelitten, und die Zahlungen sind von vielen bedroht, und die Arbeit der Institutionen ist ebenfalls bedroht. Auch das Militär, auch wegen der großen Niederlage des Wärmekraftwerks, der Wärmeerzeugung, der Stromerzeugung. Es ist eine schwierige Situation in der Ukraine. Ich meine, es gibt zum Beispiel Bezirke in Kiew, wo schon seit mehreren Wochen nur noch für 2 Stunden Licht gegeben wird, für 4 Stunden. Es gibt Städte in der Ukraine, in denen es neben dem Licht auch kein Wasser gibt, und das ist wirklich sehr bedauerlich. Wir sehen jetzt Streiks, Menschen blockieren Autobahnen, weil es kein Licht gibt. Wenn das Licht ausgeht, kann man kein Geld abheben. Man kann kein Geld von Karten abheben, man kann nicht mit Karten bezahlen. Wenn die Lichter ausgehen, ist es unmöglich, das Mobile-Internet zu nutzen. Es ist unmöglich, Mobile-Kommunikation zu nutzen. In einigen Städten steht das Leben am Rande des Zusammenbruchs. Es wird bald passieren. Es steht eine riesige Katastrophe bevor, sei es in sozialer oder wirtschaftlicher Hinsicht. Es gibt eine brutale Mobilisierung, Beschuss und eine extrem schwierige Situation in der Ukraine im Moment.
Welche zentralen Probleme im Alltag der Ukrainer können Sie aufzeigen? Welche Hilfe wird denjenigen zuteil, die unter dem verheerenden Krieg leiden und gelitten haben? Welche Unterstützung erhalten die Militärs? Können Sie den Lebensstandard der Ukraine mit der Zeit heute und vor dem Krieg vergleichen?
Das Leben in der Ukraine hat sich in den letzten 3 Jahren leider sehr verändert. Und es hat eine Schichtung stattgefunden. Das heißt, es gibt Teile der Bevölkerung, die ZB nicht unter die Mobilisierung fallen, während die normalen Menschen unter die Mobilisierung fallen. Warum das so ist, ist für mich schwer zu sagen. Das Leben ist sehr kompliziert geworden, es ist schwieriger geworden, medizinische Versorgung zu erhalten, schwieriger, Sozialhilfe zu erhalten. Wenn einer der wichtigsten Beamten des Rentenministeriums sagt, dass die Ukrainer jetzt darüber nachdenken müssen, wie sie für ihre künftigen Renten sparen können, dann zeigt das, dass der Staat leider daran denkt, sich aus seinen Verpflichtungen zu verabschieden. Dies ist eine äußerst gefährliche, äußerst alarmierende Situation. Und was die Soldaten betrifft, so sind leider viele von ihnen gestorben, viele von ihnen wurden getötet, viele von ihnen haben alle Arten von Verletzungen und Traumata erlitten. Und sie brauchen einen großen Teil, einen riesigen Teil der Hilfe, die enorme finanzielle Aufwendungen erfordert, einschließlich europäischer Hilfe.
Zatrat, в том числе и помощи европейской.
Wie beurteilen Sie die Bereitschaft in der Bevölkerung, den Kampf gegen Russland fortzusetzen? Wie sieht's mit der Moral aus und auch der technischen Unterstützung? Warum stehlen ukrainische Truppen buchstäblich Männer von den Straßen des Landes, um sie in den Krieg zu schicken? Ist es möglich, die Ukraine zu verlassen, wenn man nicht an militärischen Operationen teilnehmen will?
Im Moment ist es für einen Mann im wehrpflichtigen Alter unmöglich, die Ukraine auf legalem Wege zu verlassen. Es gibt viele Möglichkeiten der illegalen Einberufung. In der Tat, um illegal zu entkommen. Aber die Situation ist so kritisch, dass es jetzt mehrere Fälle gibt, in denen diejenigen, die die Grenzen der Männer überschreiten, von Grenzsoldaten getötet werden. Dann heißt es natürlich, dass die Grenzsoldaten selbst und sie angegriffen wurden bzw. die Grenzsoldaten Waffen eingesetzt haben könnten. Aber die Situation ist in dieser Hinsicht äußerst schwierig, denn laut der jüngsten soziologischen Umfrage der Rotzenkopf-Stiftung hat die Mehrheit der Ukrainer, etwa 46%, eine positive, das heißt zustimmende Haltung gegenüber den Ausbrechern, das heißt denjenigen, die sich der Mobilisierung auf jede mögliche Weise entziehen. Auf die Frage, ob sie es als beschämend empfinden, ein Hinterzieher zu sein, antworteten 46%, dass sie es nicht als beschämend empfinden. Was bedeutet es, wenn die Leute antworten, und die Zahl ist tatsächlich höher als 46%, wie mir scheint, wenn die Leute antworten, dass es nicht beschämend ist, sich der Mobilisierung zu entziehen, bedeutet das, dass dies nur bedeutet, dass dies moralisch akzeptable soziale Handlungen sind? Und wenn dies moralisch akzeptable soziale Handlungen sind, bedeutet das, dass sie anderen sagen werden, dass dies die richtige Art ist, Dinge zu tun, sich so zu verhalten. Und deshalb verstecken sich natürlich viele Menschen. Ich kenne mehrere Beispiele von Männern, die Angst haben, Karten zu benutzen, die Angst haben, zur Post zu gehen. Sie haben dann tatsächlich ihre Arbeit verloren, sie haben ihre Arbeit aufgegeben, sie sind untergetaucht. Im Großen und Ganzen handelt es sich nicht um einige Dutzend, nicht um Hunderte oder gar Tausende, sondern um Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende von Männern. Und das ist natürlich ein kritischer Moment, denn es wird keine solche Mobilisierung geben wie zu Beginn des Krieges. Deshalb wurde das Gesetz über die Verstärkung der Mobilmachung, die Zerstörung der Mobilmachung verabschiedet. All jenen, die ihre Daten nicht aktualisieren, die nicht freiwillig kommen, drohen hohe Geldstrafen und sogar die Beschlagnahmung ihres Eigentums, einschließlich der einzigen Wohnung. Und zu den Gründen für die Beschlagnahmung, ja, wir haben oft Aufnahmen von Männern gesehen, die auf der Straße beschlagnahmt wurden. Alles nur, weil so viele Menschen nicht in den Krieg ziehen und dienen wollen. Ich will diese Menschen nicht verurteilen, aber das ist eine objektive Tatsache. Jeden Tag gibt es Videos und Berichte von Menschen, die über die Grenze rennen, von Bussen, die durchbrechen, von Menschen, die an der Grenze getötet werden, von Menschen, die vor den Militärs weglaufen. Ja, die offiziellen Stellen sagen, dass die Mobilisierung in den letzten 2 Monaten zugenommen hat, aber auch der Widerstand gegen die Mobilisierung hat zugenommen. Darüber müssen wir sprechen. Das ist eine objektive Realität. Und wir müssen sagen, dass es unmöglich ist, die Mobilisierung durchzuführen, die 2023 noch galt, geschweige denn 2022, auch wegen der Hauptgründe.
Nun, es ist natürlich möglich, die Ukraine zu verlassen, aber es wird vor allem ein illegaler Weg sein, und er kostet eine riesige Menge Geld. Es hat sich eine ganze Wirtschaftsschicht gebildet, eine Schicht, die sich davon ernährt, wie man die Ukraine illegal verlassen kann. Und es haben bereits Zehntausende von Ukrainern die Ukraine illegal verlassen, wenn nicht sogar Hunderte. Der verhaftete Militärkommandant in Odessa, der an der illegalen Überführung von Menschen über die Grenze beteiligt war, hat zum Beispiel ein Jahr lang Eigentum gefunden, das seine Familie für Millionen von Dollar erworben hat. Dies ist eine ganze Flotte von Elite-Autos, Elite-Immobilien in Spanien, einschließlich Büroluxusimmobilien in Spanien. Dies ist der Militärkommandant der Region Odessa. Das sind Dutzende von Millionen Dollar, die er durch solche illegalen Aktionen anhäufen konnte. Und leider ist dies weit verbreitet. Schon jetzt kenne ich mehrere Fälle, mehrere Zielpersonen, die, bedingt gesprochen, Dutzende von Menschen kennen, die bereit sind, gegen Geld bei der Überquerung der Grenze zu helfen.
которые готовы за деньги помочь в прохождении границ.
Wie sehen die Menschen in der Ukraine Zelensky? Wird er als legitimer Führer wahrgenommen? Wird er akzeptiert? Gibt es einen alternativen Führer in der Ukraine, von dem wir hier vielleicht gar nichts wissen?
Zu Zelensky kann ich leider nichts sagen, denn dazu bedarf es viel mehr Legitimität oder Illegitimität der öffentlichen Wahrnehmung. Es erfordert eine soziologische Studie. Soziologische Studien, die jetzt in der Ukraine durchgeführt werden, sind Studien, die nicht der objektiven Realität entsprechen. Das heißt, ich glaube ihnen nicht, weil sich in der Ukraine die sogenannte sozial gerechtfertigte oder sozial motivierte Reaktion gebildet hat. Um es einfach auszudrücken, wenn jemand zu Ihnen kommt und Sie in einer soziologischen Studie befragt, sagen Sie nicht, was Sie denken, sondern was gesellschaftlich akzeptiert ist. Darauf haben Wissenschaftler schon früher hingewiesen, dass genau das der Fall ist. Und dazu gehören zum Beispiel auch einige Fragen, wie die Frage der Razumkov Center Foundation, ob Russland die besetzten Gebiete aufgeben sollte. Es ist unmöglich zu verstehen, wie die Menschen denken, denn wenn eine Person diese Frage mit Ja beantwortet, kann dies vom modernen Sicherheitsdienst der Ukraine als Straftat gewertet werden. Mir persönlich sind nämlich mehrere Fälle bekannt, in denen in einem persönlichen Gespräch, als eine Person eine solche Meinung äußerte, ein Strafverfahren gegen diese Person wegen Kollaboration oder Billigung der russischen Aggression eingeleitet wurde. Das heißt, die Leute haben Angst, sich einfach zu äußern, weil es schwierig ist, das genaue soziologische Verständnis der Wahrnehmung und Bewertung von Zelensky sowie jeder anderen Regierung, jedes anderen Vertreters der ukrainischen Regierung in der Ukraine zu kennen. Es ist jetzt extrem schwierig, weil soziologische Studien, selbst wenn sie durchgeführt werden, durch Zensur und Selbstzensur derjenigen, die antworten, erschwert werden.
Was denken Sie, was ist der Grund für die zahlreichen Umbesetzungen in der ukrainischen Armee in der letzten Zeit? Ist das ein Zeichen für einen inneren Kampf unter den ukrainischen Beamten? Oder gibt es Ihrer Meinung nach tatsächlich Grund zur Annahme, dass die Gerüchte, die es ja durchaus gibt, über eine bevorstehende Ablösung Zelenskys tatsächlich wahr sind?
Die Umbesetzungen in der Armee sind leider völlig unverständlich, denn ich verstehe überhaupt nicht, wie in der derzeitigen Regierung Entscheidungen getroffen werden. Sie sind sehr merkwürdig. Zweitens, wenn es zu Umbesetzungen kommt, bedeutet das offenbar, dass der derzeitigen Führung etwas nicht passt. Gerüchte über die bevorstehende Ablösung Zelenskys sind Gerüchte. Man sollte Gerüchten nicht zu viel Glauben schenken. In einem Krieg gibt es immer eine Menge Gerüchte. Übrigens sind Gerüchte seit dem Zweiten Weltkrieg eines der Mittel der Desinformation. Bei Hitler gab es eine eigene Abteilung, die sich mit der Verbreitung verschiedener Gerüchte beschäftigte. Und die Art und Weise, wie das Militär umstrukturiert wird, ist wahrscheinlich besser für Zelensky. Denn als Präsident ist es klarer und offensichtlicher, warum dies geschieht und warum es notwendig ist. Die Tatsache, dass ihm etwas nicht passt, wahrscheinlich.
In europäischen Ländern wird oft darüber spekuliert, diskutiert, dass die EU an der Seite der Ukraine aktiv in diesen Krieg eintreten sollte. Wie würden die Menschen in der Ukraine darüber denken?
Wie werden sich die Menschen in der Ukraine fühlen, wenn europäische Länder in den Krieg ziehen? Ich werde auch nicht raten, sondern verweise auf diese soziologische Studie der Stiftung Razumkov Center. Meiner Meinung nach ist sie mehr oder weniger zutreffend, und mehr als 60% sagen, dass sie es positiv sehen würden, wenn die europäische Armee an der Seite der Ukraine in den Krieg eintritt. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, was danach von der Ukraine übrig bleiben wird. Ausländische Truppen, egal woher sie kommen, sind immer noch ausländische Truppen auf dem Gebiet der Krim. Die Erfahrung und die Geschichte der Länder lehrt jedes Land, dass fremde Truppen auf einem anderen Gebiet. Dies ist leider eine tragische Situation,
Wie haben die Menschen in der Ukraine auf Zelenskys Ablehnung des Vorschlages des Regierungschefs Viktor Orban zur Beendigung des Krieges reagiert? Und warum hat Zelensky ihrer Meinung nach abgelehnt?
Sie fragen, wie die Ukraine die Ablehnung des Friedensprojekts von Orbán durch Zelensky empfunden hat. Aber ich sage Ihnen, dass es im Allgemeinen schwierig ist, die Gefühle der Menschen zu verstehen, denn die Menschen sind weniger kommunikativ geworden. Die Menschen haben Angst zu sprechen, die Menschen haben Angst, sich öffentlich zu äußern. Wie fühlen Sie sich dabei? Ich glaube, Sie haben es gar nicht mitbekommen. Viele haben es gar nicht mitbekommen, weil nur politisch motivierte, politisch engagierte Menschen es mitbekommen haben. Die meisten Menschen leben dort, wo sie ihre Handys aufladen können. In Kiew zum Beispiel gibt es in manchen Vierteln schon seit Wochen mehrere Stunden Licht. Ich kenne eine schreckliche Geschichte. Eine ältere Frau ist in Kiew gestorben. Man hat sich geweigert, sie auf einem Friedhof zu beerdigen und gesagt, man könne sie nur einäschern, obwohl zum Beispiel ihre Verwandten das nicht wollten, weil es gegen die christliche Tradition und ihre Traditionen verstößt. Denn es gibt keine Plätze auf dem Friedhof und es gibt keine Möglichkeit, sie in der Leichenhalle aufzubewahren. Denn die Leichenhalle funktioniert nicht, weil es keinen Strom gibt. Die Kühlschränke funktionieren nicht. Über was für ein Friedensprojekt von Orbán kann man in einer solchen Situation reden, wenn man kein Geld von seiner Karte abheben kann, wenn man keinen Trolleybus in Kiew nehmen kann, wenn man keine andere Person anrufen kann, weil es keinen Strom gibt, wenn man nicht weiß, ob man einen Job haben wird, wenn man sich vor dem Militärkommissar versteckt, wenn man sich vor etwas anderem versteckt, vor Luftangriffen und so weiter. Orbáns Friedensprojekt wurde also, da bin ich mir sicher, von einem Großteil der Bevölkerung gar nicht wahrgenommen. Aber wahrscheinlich ist es eine gute Idee. Wahrscheinlich. Und warum hat Zelensky abgelehnt? Ich denke, dass er Viktor Orbán nicht als eine Person wahrnimmt, die Sicherheit garantieren kann. Was die Leute angeht, die Sicherheit garantieren können, so sind das im Moment leider der Präsident der Vereinigten Staaten und der Präsident Russlands. Das sind die beiden Personen, die in erster Linie den Frieden in der Ukraine aushandeln können. Wahrscheinlich noch der chinesische Führer, aber die Personen, die in erster Linie den Frieden aushandeln sollten, sind der Präsident der Vereinigten Staaten und der Präsident Russlands, Orbán. Orbán ist natürlich ein Freund von Trump und er hat nach einem einfachen Schema gehandelt. Er hat den Boden für die Friedensgespräche bereitet, von denen Trump sprechen wird, wenn er Präsident wird, was wahrscheinlich der Fall sein wird. Sein Ziel war es, den Boden zu bereiten und diesen Boden pro forma zu sondieren. Das ist eine normale Praxis, eine normale Handlung. Leider hat sich Präsident Zelensky geweigert, dies zu tun. Und warum? Weil ich und die meisten Menschen in der Ukraine Frieden wollen. Wenn es in Russland nicht zu einer internen Katastrophe kommt, wenn die ukrainischen Streitkräfte nicht im nächsten Jahr einen erstaunlichen militärischen Durchbruch erzielen, dann wird die Katastrophe wahrscheinlich in der Ukraine stattfinden. Länder, die sich im Krieg befanden und in die Enge getrieben wurden, könnten einen solchen Krieg lange Zeit führen. Die Menschen gehen zur Neige, das Eigentum geht zur Neige, die Energie geht zur Neige, die Truppen gehen zur Neige, die Munition geht zur Neige. Und es hängt natürlich alles vom neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten ab, wie bereit er ist, diese Munition zu liefern. Wenn nur er sie stoppt, dann könnte leider eine große Katastrophe auf die Ukraine zukommen.
Was denken Sie über das Schicksal der Ukraine in Zukunft? Ist es möglich, dass die Ukraine aufhört, als unabhängiger Staat zu existieren? Ist die Ukraine bereit für ein Ende des Krieges? Und wie sollte das Programm für die Wiederherstellung und den Wiederaufbau des Landes aussehen?
Sie fragen nach der Zukunft der Ukraine. Leider gibt es in Europa keine einzige Führungspersönlichkeit, die wenigstens die Tiefe der Niederlage der Ukraine in sozialer, wirtschaftlicher, demografischer und energetischer Hinsicht begreift. Es gibt einen ganzen Haufen von Problemen. Sie sind enorm, und niemand kann sich vorstellen, wie man sie lösen könnte. Es gibt keine Erfahrungen mit einer solchen Lösung. Das heißt, kein anderes Land in Europa hat seit 80 Jahren einen solchen Schlag erhalten. Und es gibt auch niemanden, der weiß, wie man sie lösen kann. Und deshalb müssen wir natürlich zuallererst über die Nachkriegsordnung der Ukraine sprechen, über die Nachkriegsordnung der Ukraine, wie sie zustande kommen wird, und nicht nur über Waffenlieferungen. Kann die Ukraine aufhören, als Staat zu existieren? Es gibt immer eine solche Möglichkeit. Das gilt für jeden Staat. Und für einen Staat, der sich im Krieg befindet, ist sie natürlich gegeben. Und man sollte den Gedanken nicht verwerfen, dass so etwas nie möglich ist, denn es ist nie möglich. Es ist möglich, nur der Grad der Wahrscheinlichkeit ist mir unbekannt. Und ist die Ukraine bereit, den Krieg zu beenden? Was meinen Sie mit Ukraine? Volk, Gesellschaft, Staat. Das sind zwei verschiedene Kategorien. Die Gesellschaft und der Staat in der Ukraine sind zwei verschiedene Einheiten. Die Regierung. Sie muss auf unterschiedliche Weise beantwortet werden. Und die Menschen wollen natürlich den Frieden. Sie wollen auch ein Ende des Krieges. Sie wollen ein sofortiges Ende des Krieges. Alle sind sehr müde davon. Sehr müde davon. Und niemand weiß, wie das Programm für den Wiederaufbau und die Rehabilitation des Landes aussehen soll. Kein einziger führender Politiker in Europa weiß es. Deshalb müssen wir darüber sprechen, dass es ein solches Programm geben sollte. Es sollte nicht nur ein Programm für Waffenlieferungen geben, sondern ein Programm für den Wiederaufbau eines vielfältigen, tiefen Wiederaufbaus des Landes für Dutzende Milliarden Euro über viele Jahre. Das ist es, worüber wir reden sollten. Das ist die Zukunft. Und wie die Zukunft aussieht, weiß heute niemand. Ist eine Katastrophe möglich? Ja, sie ist möglich. Diese Katastrophe ist möglich. Und wir sollten sie nicht leugnen. Wir sollten nicht sagen, dass alles in Ordnung ist, dass alles in Schokolade ist, dass alles in Öl ist. Und wir besiegen alle. Das wäre objektiv unwahr. Denn die Ukraine hat demografisch und wirtschaftlich einen schweren Schlag erlitten. Es sind viele Menschen gestorben, und Zelensky spricht direkt darüber. Und er hält auch Friedensgipfel darüber ab und rechtfertigt dies mit der Tatsache, dass viele Menschen gestorben sind und viele verwundet wurden. Zelensky spricht direkt darüber. Wenn Zelensky schon darüber spricht, dann sollten wir doch darüber nachdenken, wie die Lage ist. Meiner Meinung nach müssen wir natürlich mit all unseren Bemühungen dem Frieden näher kommen. Und natürlich unterstütze ich keinen Krieg und ich unterstütze keine Aggression. Die Ukraine braucht Frieden.